Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die letzten Tage war das Bankgeheimnis das Medienthema Nummer 1, denn es ist nicht mehr, was es einmal war. Das Bankgeheimnis ist zerbröselt, zugrunde gegangen unter dem Druck der USA und auch der EU, und es gibt nur noch wenige Bankiers, die es verteidigen. Doch was nun? Man muss pragmatisch sein und ehrlich. Das sagt im Gespräch mit Christoph Keller der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann, der die Geschichte des Bankgeheimnisses erforscht hat. Er hat auch im Auftrag der UBS untersucht, warum in den USA UBS-Mitarbeiter weiterhin hinterzogenes Geld angenommen haben, trotz gegenteiliger Weisung.
Tobias Straumann, eine einfache, aber vielleicht doch komplexe Frage gleich zu Beginn. Gibt es das Bankgeheimnis in der Schweiz noch?
Es gibt's nicht mehr richtig, wie wir es gekannt haben früher. Es hat sich sehr stark verändert, und zwar nicht erst in den letzten 2-3 Wochen, sondern schon seit ein paar Jahren.
Eine Erosion dieses Prinzips des Bankgeheimnisses. Worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir über das Bankgeheimnis reden?
Ja, das ist sehr wichtig, dass man das Gleiche meint. Es gibt eigentlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das Bankgeheimnis als Berufsgeheimnis. Das heißt, es ist eigentlich unbestritten, ein Bankbeamter oder eine Bankangestellte darf nicht einfach publik machen oder weitererzählen, was die Kunden bei dieser betreffenden Bank für Anlagen tätigen, für Geld haben. Das wurde 1934 im Eidgenössischen Bankengesetz verankert. Das war, also von da an war es eine strafbare Tat, wenn man das weitererzählte. Das ist ja eigentlich gar nicht das Thema der letzten Jahre. Das entscheidende Thema ist der andere Aspekt des Bankgeheimnisses. Das ist die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Und weil wir in der Schweiz dies lange Zeit gemacht haben, haben wir bei Steuerhinterziehung keine Rechts- oder Amtshilfe geleistet, wenn eine ausländische Steuerbehörde bei uns eine Anfrage gestartet hat. Also bei Steuerhinterziehung haben wir keine Auskunft gegeben. Und das ist der Moment, darüber sprechen wir.
Sie sind Wirtschaftshistoriker, Tobias Straumann. Sie haben die Entwicklung dieses Bankgeheimnisses über die letzten Jahrzehnte intensiv mitverfolgt. Sie haben vorhin gesagt, es ist am Bröckeln. Ist es richtig zu sagen, dass im Jahr 2008 nach dem Zusammenbruch, nach der Krise der UBS und nachdem 2009 die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Daten in die USA geliefert hat, es war der Startpunkt für eine Erosion des Bankgeheimnisses?
Ich würde es nicht als Startpunkt nehmen, höchstens als Wendepunkt. Es hat wirklich früher begonnen, in den 90er Jahren. Da gibt es verschiedene Gründe, sicher das Ende des Kalten Krieges. Aber es kommt da von zwei Seiten, kommt eine Infragestellung, würde ich mal sagen, des Bankgeheimnisses. Einerseits von der EU, die bei den bilateralen 2 Zugeständnisse fordert. Andererseits von den USA, die bei der Verfolgung von, sagen wir, Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug ihrer Bürger im Ausland ein strengeres Reglement fordert. Das ist dann das sogenannte QI Agreement, das dann für die UBS zu einem großen Problem geworden ist. Also die Wende ist in den 90er Jahren.
Gegenüber den USA, aber doch diese Auslieferung von Daten 2009. Da schreibt die Finanz und Wirtschaft, es war kein Kratzer damals 2009, denn das Bankkundengeheimnis durch diesen Akt erlitt. Es war ein Durchschuss. Würden Sie das auch sagen, das war ein Durchschuss?
Absolut, ja, das würde ich auch unterstützen. Aber eben die Geschichte, die ja zu dieser Auslieferung im Februar 2009 führte, die fängt in den späten 90er Jahren an, dass eben die USA viel mehr Informationen über ihre US-Bürger im Ausland möchten. Und die Umsetzung einer neuen Regulierung kann die UBS damals nicht vollständig machen. Sie hat bei vielen Kunden das richtig gemacht, aber es sind eben dann doch ein paar, wo es nicht funktioniert hat, und dann packt ja einer aus, und das führt dann erst am Schluss zu diesem Durchschuss. Also die Wurzel des Problems liegt in den 90er Jahren.
Es geht um schwarzes Geld, es geht um hinterzogenes Geld, darüber müssen wir eigentlich sprechen, und es geht darum, dass die Schweiz sich eben lange Zeit geweigert hat, eben Amtshilfe auf Steuerhinterziehung zu leisten. Diese Weigerung ist dann ja auch ein Stück weit ins Wanken gekommen nach diesem Fall UBS.
Ja, eindeutig. Man muss auch sehen, das Bundesverwaltungsgericht hat ja damals gesagt, das sei nicht rechtens gewesen, dass man diese Daten bereits geschickt hat, 2009 im Februar. Es war ja so, dass die USA, die US-Steuerbehörden oder auch das Justice Department hatte Hinweise aufgrund eines übergelaufenen UBS-Angestellten ab etwa Sommer 2008 ziemlich klare Hinweise und hat ganz ordentlich ein Verfahren eingeleitet. Und das war immer noch alles im Rahmen dessen, was man rechtsstaatlich ausgehandelt hatte. Und dann ist den Amerikanern der Kragen geplatzt, als das zu lange ging, und haben dann sofort gedroht, sie werden die UBS einklagen. Es ist falsch, wenn man sagt, die Schweiz habe sich damals falsch verhalten. Es war eher so, dass die USA dort eigentlich zwischenstaatliche Abkommen gebrochen hat mit dieser ganz plötzlichen Wende und mit dieser Drohung, eben die UBS anzuklagen.
Die USA haben aber da eben zum ersten Mal, glaube ich, doch sehr deutlich klar gemacht, dass man mit der bisherigen Praxis nicht mehr einverstanden ist, dass man den Zugriff will auf diese Daten und auch den Zugriff will auf dieses hinterzogene Geld.
Man muss eben Folgendes sehen, das hätten die auch bekommen, aber sie wollten weitergehen, sie wollten eben auch ein Zeichen setzen gegenüber den eigenen Steuerpflichtigen, und das ist ihnen auch gelungen, und sie haben durch dieses Einfallstor UBS jetzt eigentlich es geschafft, dass sie praktisch alle Banken, da sind sie sehr gut orientiert und können sie unter Druck setzen. Aber ich möchte das korrigieren, es ist nicht so, dass die Schweiz sich falsch verhalten hat in dieser Zeit, sie war einfach viel zu langsam. Sie hat nicht gemerkt, dass das eine sehr ernste Gefahr war. Wenn alles normal gelaufen wäre, hätte es durchaus sein können, dass die Schweiz genau die gleichen Daten ausgeliefert hätte, aber einfach auf dem normalen rechtsstaatlichen Weg. So war sie gezwungen, ohne Abklärung diese Daten auszuliefern. Und das war ein Riesenbruch mit der bisherigen Praxis.
Der vorletzte Paukenschlag in diesem doch sehr langen Kapitel, Niedergang des Bankgeheimnisses vor ein paar Tagen, der Niedergang der Bank Wegelin. Es gab da eine Aussage von Konrad Humler, der geschäftsführende Partner ist bei der Bank Wegelin. Er sagte, das Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft durchlaufe einen Paradigmenwechsel. Warum hat man sich dennoch nicht an diese Einsicht gehalten, Tobias Straumann? Warum hat man dennoch UBS-Gelder angenommen? Warum hat man sich nicht frühzeitig von diesen Geldern losgesagt?
Ja, die Frage kann ich nicht wirklich beantworten. Das ist mir auch völlig unverständlich. Ich kenne auch die Details zu wenig. Aber es ist eine Tatsache, dass das kein kluger Schachzug war. Ich habe ja von der UBS den Auftrag erhalten, damals abzuklären, warum man es nicht geschafft hat, eben dieses neue US-Reglement richtig umzusetzen. Und da bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, dass von oben her eigentlich der Wille da war, das umzusetzen, dass aber die Leute, die schon seit Jahrzehnten in dieser Praxis waren, auch ihre unmittelbaren Vorgesetzten, die glaubten immer noch, sie seien in der Lage, bestehende oder neue Gesetze immer noch zu umgehen. Und ich glaube, da muss man eindeutig wieder historisch argumentieren. Und ich glaube, was viele Schweizer Vermögensverwalter und Bankbeamten nicht gemerkt haben, ist, dass eben in den 90er Jahren die USA, aber auch die EU-Länder es eben ernst meinen. Weil vorher gab es schon immer wieder Angriffe, aber die waren immer relativ kurz. Man konnte sich immer wieder davon befreien, das war wie ein Sturm im Wasserglas. Und die haben nicht gemerkt, dass es jetzt ernst war. Und das hat die UBS eben an den Rand gebracht. Und jetzt offensichtlich gab es in der Szene immer noch Leute, die glaubten, wenn man es nur schlau genug macht und vielleicht nicht ganz direkt Gesetze bricht, einfach im Graubereich bleibt, dann kann man es immer noch tun. Und ich glaube, das hat wirklich nur historische Erklärung. Man hat das jahrzehntelang gesehen, dass diese Gesetze gar nicht eingehalten werden und durchgesetzt werden. Und diese Umstellung scheint für einen wahrscheinlich kleinen Teil sehr, sehr schwierig zu sein. Also bei der UBS war es für mich relativ eindeutig.
Es gab ein internes Reglement, das nicht eingehalten wurde, weil man sich während Jahrzehnten an eine bestimmte Praxis gewöhnt hatte. Diese Praxis lautete, wir können eigentlich weiterhin schwarze Gelder akquirieren und sie hier in der Schweiz deponieren.
Man kann es noch deutlicher sagen, vielleicht Befehl von oben, dass man das jetzt einhalten sollte. Zum Beispiel Marcel Rohner, der Chef damals der Vermögensverwaltung der UBS, hat das gemerkt. Er hat genau gewusst, jetzt ist es ernst. Aber das durchzusetzen, da hat man zu wenig unternommen. Und weil man das vielleicht zu wenig nachhaltig gemacht hat, hatten die Leute unten das Gefühl, ja, es ist doch nicht ernst gemeint. Und dummerweise hat man dann auch noch das Belohnungssystem mitten in diesem Prozess geändert und hat gesagt, wenn ihr mehr Kunden akquiriert, kriegt ihr mehr Lohn. Das kann man natürlich nicht miteinander vereinbaren. Einerseits ganz streng zu sein und jeden halbwegs verdächtigen Kunden zurückzuweisen und gleichzeitig zu sagen, je mehr Kunden ihr habt, desto mehr Geld verdient ihr. Ich glaube, es war einfach ein Kulturproblem. Mir wurde gesagt, vor allem die älteren Vermögensverwalter haben nicht rechtzeitig gemerkt, dass das nicht mehr geht.
Fulvio Pelli hat in einem Interview gesagt, wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg, in dem es den USA nicht zuerst um Moral geht, sondern um Geld. Tobias Straumann, worum geht es? Geht es um Moral? Geht es um Geld? Geht es um die eigene Wählerschaft in den USA? Oder geht es einfach kurz und einfach darum, dass man das Geld, das aus den USA abgeflossen ist, wieder ins Land zurückholen will?
Ich glaube, das Letzte ist sicher das Primäre. Also die USA und alle Länder haben ja praktisch alle größeren Länder haben enorme Finanzprobleme, die USA ja ganz besonders. Und deswegen ist klar, dass sie versuchen, diese Schlupflöcher zu stopfen und eben die Steuerehrlichkeit mit relativ drastischen Methoden zu erhöhen. Das finde ich ist eindeutig und das richtet sich vermutlich nicht primär gegen die Schweiz. Was aber die Schweiz natürlich zu einem Opfer macht, ist sicher, dass sie moralisch Mühe hat, sich zu verteidigen. Und da möchte ich nicht mal urteilen, wer jetzt da recht hat, aber einfach in der Weltöffentlichkeit ist die Schweiz total in der Defensive, weil sehr viele Leute ja diese Unterscheidung nicht verstehen, Hinterziehung, Betrug, warum das nicht dasselbe sein. Und zweitens hat die Schweiz schon seit den James-Bond-Filmen in den 60er Jahren einfach immer diese Funktion, dass sie zuständig ist für kriminelles Geld. Das ist wahrscheinlich zum Teil sehr übertrieben, aber es gibt natürlich die Fälle, die immer wieder gekommen sind. Und da, glaube ich, spielt natürlich das Moralische schon eine Rolle, auch wenn es vielleicht instrumentalisiert wird von den entsprechenden Behörden. Aber da sind wir eindeutig in der Defensive. Wir haben wenig Argumente, wo wir wirklich zurückschlagen können.
Wenig Argumente, weil wir in der Position von David und Goliath eindeutig der kleine David sind gegenüber den mächtigen USA oder weil wir tatsächlich nicht so sauber sind in der Schweiz auf dem Bankenplatz, wie wir es eigentlich sein sollten.
Was die Steuerhinterziehung anbelangt, da würde ich auch sagen, da ist die Schweiz speziell. Sie hat sehr viele ausländische Kunden, die nicht ganz ehrlich ihre Steuern bezahlt haben. Bei anderen Punkten ist es aber wiederum ganz anders. Also zum Beispiel Geldwäscherei, da gibt es andere Orte. Ich denke zum Beispiel London wurde immer wieder hervorgehoben, auch von NGOs. Das ist eine Geldwäschereianlage, die viel bedeutender ist als viele andere Plätze. Und da ist die Schweiz eigentlich moralisch jetzt gesehen viel weiter. Das ist relativ schwierig, ganz objektiv zu sein, weil wir wissen ja auch, dass zum Beispiel viele lateinamerikanische Kunden in den USA ihr Geld deponiert haben. Also wer wirklich Recht hat und wer besser ist, das ist wahrscheinlich am Schluss sekundär. Ich meine mit moralischen Argumenten, wie kann ich eine Weltöffentlichkeit davon überzeugen, dass ich wirklich das Richtige tue? Und das ist uns offensichtlich gar nicht gelungen.
Nicht gelungen auch im Fall der Bank Wegelin, auf die ich nochmal zurückkommen möchte. Da ist es ja so, dass jetzt die privaten Eigentümer, dass die unbeschränkt haftenden Teilhaber persönlich zur Haftung gezwungen werden. Die werden jetzt irgendwo in St. Gallen, um es bildlich auszusprechen, darauf warten müssen, bis sie zur Rechenschaft gezogen werden. Welche symbolische Bedeutung hat das nun, Tobias Straumann, dass hier wirklich Bankiers in der Schweiz, traditionsreiche Bankiers auch ganz persönlich zur Haftung gezwungen werden?
Also für mich ist es ein Schock und deswegen eine hohe symbolische Bedeutung, weil ich damals, als ich bei der UBS diesen Fall untersuchen durfte, hörte ich immer wieder und ich kriegte auch wütende Reaktionen, als ich im Bericht geschrieben habe, dass es nicht ein UBS-spezifisches Problem sei, sondern vielmehr mit der gesamten Geschichte des Finanzplatzes zusammenhänge. Da dachte ich, ja, die Privatbanken sind vielleicht etwas vorsichtiger, weil sie mit ihrem Vermögen haften. Und das ist für mich ein Schock, dass es jetzt eigentlich diese Grenze überhaupt nicht existiert. Und also die symbolische Bedeutung kann man nicht überschätzen.
Die Bankenkreise zeigten sich betroffen. Die Politik hat zwischen Empörung über die USA und Empörung über die Bank Wegelin hin und her geschwankt. Und der Bundesrat hat sich irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen versteckt und eigentlich gesagt, nun gut, so ist es halt eben. Eigentlich hat man eine klare Stellungnahme jetzt in diesem Fall doch vermisst.
Das stimmt, aber also muss ein bisschen zurückhaltend sein, weil ich ja die internen Abläufe jetzt überhaupt nicht kenne. Aber eigentlich muss ich jetzt aus historischer Sicht sagen, ich meine, diese Altlast zu bewältigen, wenn mal eine Bresche geschlagen ist, ist unglaublich schwierig. Weil, das sehen Sie jetzt auch bei der Abgeltungssteuer, wir haben ja ein Abkommen mindestens mal unterschrieben mit Deutschland und Großbritannien, dass in Zukunft so sein sollte, dass die deutschen Kunden ihr Geld hier versteuern, aber es bleibt anonym. Also in dem Sinne bleibt diese quasi das alte Bankgeheimnis gewahrt, aber sie zahlen etwas. das ist fast nicht durchsetzbar innenpolitisch in Deutschland, weil natürlich dann viele sagen, ja, jetzt sind die Steuersünder eigentlich viel zu gut weggekommen und das wird wieder zu neuem Druck auf die Schweiz führen. Und da irgendwo eine saubere Strategie zu fahren, und es ist auch für die Politik in Bern schon sehr mühsam, ich meine, die UBS musste gerettet werden bei der Finanzkrise, dann kam eben, man musste eigentlich Recht brechen und die Daten ausliefern, zwar zweimal, zuerst 250, dann 4.500 und jetzt schon wieder. Warum muss die Politik jetzt da wieder einspringen, obwohl eigentlich jetzt klar war seit 2-3 Jahren, dass das nicht mehr geht?
Wer, wenn nicht die Politik, wer, wenn nicht der Bundesrat, ist denn berufen, hier Klartext zu sprechen?
Ja, es ist klar, dass am Schluss natürlich die Verhandlungen zwischen der Schweiz und den USA den Ausschlag geben müssen. Das ist klar, da ist man ja auch dran. Es hängt natürlich aber alles davon ab, was man anstrebt. Wenn jetzt von Bankenkreisen klar signalisiert würde, man will, ich weiß nicht, im Prinzip das US-Geschäft aufgeben, das interessiert uns nicht mehr, hat man natürlich mehr Spielraum. Wenn man das Gefühl hat, man kann mit einer Art eben Abgeltungssteuer nochmals durchkommen, dann ist die Verhandlungsposition sehr viel schwieriger. Und da gibt's halt sehr unterschiedliche Meinungen. Und es ist halt so, das war jahrzehntelang, hatten wir ja keine Diskussion über das Geschäft. Und jetzt müssen wir in der kürzester Zeit genau wissen, wie wir das in den nächsten 50 Jahren ausrichten wollen. Dass da alle überfordert sind, erstaunt mich überhaupt nicht.
Diese Überforderung entsteht natürlich auch dadurch, dass eine hohe Kadenz jetzt natürlich an Klagen, an Interventionen kommt. Es gibt auch Ankündigungen, es gibt Verunsicherung. Wäre es denn nicht ein sauberer Schnitt, wenn man einfach sagen würde, jawohl, wir distanzieren uns von dieser bisherigen Politik, wir optieren ganz klar für eine sogenannte Weißgeldstrategie und das soll die offizielle Politik sein des Bankenplatzes Schweiz?
Ja, selbst wenn man das will, wäre es sehr schwierig, diese alten Vermögen zu legalisieren. Und nur schon das ist ein riesiges Problem. Und man muss sehen, die USA, für die ist einfach entscheidend, dass sie so viele US-Steuerpflichtige wie möglich, die in der Schweiz das Geld haben, jetzt zur Rechenschaft ziehen kann und eine Abschreckungswirkung daraus erzielen kann. Die interessiert eigentlich überhaupt nicht, was wir für eine Strategie fahren werden. Die wollen einfach so viel wie möglich herausholen. Das Hauptproblem ist die Legalisierung dieser alten Vermögen. Egal, ob man jetzt Weißgeldstrategie, Informationsaustausch macht. Das ist im Moment der Hauptkonflikt.
Würden Sie denn sagen, dass die USA gar nicht so interessiert sind an einer Globallösung, die man ja ein Stück weit anstrebt, eine abschließende Beurteilung aller alten Fälle, damit man hier fein raus ist, weil man mit einer Globallösung eben sich auch den Weg verwehren würde, immer wieder neu auf die Schweizer Banken zuzukommen?
Das glaube ich durchaus, dass im Moment der Zeitpunkt für eine Globallösung noch nicht da ist. Man muss übrigens auch sehen, es gibt nicht nur Widerstand in den USA gegen eine Globallösung, sondern bei uns zu Hause. Eine Globallösung würde ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sich alle Banken daran beteiligen müssen. Und die Bankiervereinigung ist deshalb, wir sagen seit den 90er Jahren, eigentlich in einer sehr schwierigen Lage, weil die Interessen innerhalb des Verbands immer mehr auseinanderdriften.
In welche Richtung Kunden. Denn?
Ja, wieso soll eine ganz normale Bank, ich weiß nicht, im Kanton Thurgau sich da einer Globallösung beteiligen? Die haben keine deutschen Kunden, also sicher keine amerikanischen Kunden. Warum sollen die es bezahlen? Die sind übrigens auch sehr verärgert, weil sie immer wieder neue Regulierungen in Kauf nehmen müssen, die eigentlich nur erlassen wurden, weil andere Gruppen des Bankensystems Schweiz irgendwelche Probleme verursacht haben. Also das muss man auch im Auge behalten. Die Globallösung ist gar nicht so populär, wenn man die ganze Bankenszene anschaut.
Globallösung, wenn ich Sie richtig verstehe, Tobias Straumann, würde heißen, wir bezahlen einfach eine, ich sage es jetzt so, eine Megabuße und dann sind wir fein raus.
Ja, das glaube ich aber nicht. Ich meine, wenn dann wieder neue Fälle auftauchen, das hat man ja bei der sogenannten UBS-Globallösung gesehen, da wurde ja auch gesagt, wir zahlen jetzt dieser Rechtsbruch mit den Datenauslieferungen, das ist jetzt einmalig, danach ist das Problem gelöst, war auch nicht richtig. Und das wäre das gleiche Problem, wenn wir jetzt das wieder machen würden, plötzlich tauchen wieder 3-4 Banken auf, dann wäre das gar nichts wert.
Das heißt, das, was das Bankgeheimnis auch im mythischen Sinne eigentlich bedeutet hat, nämlich eine Art nationales Gut, das man gepflegt hat, das man auch ein Stück weit eben mystifiziert hat, ein nationales Kulturgut fast schon, dieses Kulturgut ist verloren gegangen zu Lasten oder zugunsten einer globalisierten, horizontalen Betrachtung des ganzen Wirtschaftsflusses und auch des Geldflusses und einem Verlust auch von Souveränität?
Also ich war eigentlich nie der Meinung, dass das Bankgeheimnis jetzt im Sinne von, wir helfen ausländischen Steuerhinterziehern, ihr Geld hier zu deponieren, das war nie Teil unseres nationalen Selbstverständnisses. Es war eher so, dass immer wenn dann Angriffe folgten, haben wir uns sehr schnell bemüht, die Souveränität zu verteidigen. Was mich absolut überrascht jetzt im jetzigen Zeitpunkt, und das ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine Attacke auf eigentlich die schweizerische Rechtsordnung, muss man ja schlussendlich sagen, dass da überhaupt nichts entgegengesetzt wird. Das ist das erste Mal, und das deutet für mich auch an, dass eigentlich in der Bevölkerung die Unterstützung für eine harte Linie nicht mehr vorhanden ist. Das wäre früher immer so gewesen. Aber es war damals, waren immer Souveränitätsfragen. Ich wehre mich ein bisschen, dass man sagt, das Bankgeheimnis eben in diesem Sinne sei Teil unseres nationalen Stolzes gewesen, dass es mehrheitsfähig war. Jetzt so, wenn man ganz direkt gefragt hätte, seid ihr dafür, dass wir mit unserer Unterscheidung eigentlich etwas unterstützen, was moralisch eher zweifelhaft ist. Da glaube ich, das war nie Teil unseres Selbstverständnisses.
Die politischen Parteien sind aber doch in dieser Frage sehr stark gespalten. Die SVP stellt sich ganz klar und große Teile auch der FDP stellen sich weiterhin vor dieses Bankgeheimnis oder eben das Bankkundengeheimnis, während die Linke heute eben eine klare und offensive Weißgeldstrategie fordert. Das zeigt doch, dass die Landschaft relativ zersplittert ist, zumindest in der politischen Landschaft.
Ja, das stimmt, wobei man sicher sagen muss, die Linke war in dem Sinne konsequent, sie wollte das schon lange aufheben. Was ich aber eben neu finde, ist, dass der bürgerliche Block total zerfasert ist. Das ist ja nicht die erste Frage, wo das der Fall ist, aber ich würde sagen, noch vor 20 Jahren hätte man eine absolut klare Position von CVP, FDP bis SVP gehabt. Und das ist ganz neu, das hat sich völlig aufgelöst. Und ich sehe, so wie ich es im Moment beobachte, ich kann mich irren, ich meine, jeden Tag ändert sich die Situation grundsätzlich, aber so wie ich es einschätze, ist die SVP im Moment sehr isoliert bei dieser Frage.
Es werden noch weitere Banken ins Visier der USA kommen. Die Kantonalbanken sind im Gespräch. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, dass Kantonalbanken jetzt auch ins Visier der US-Ankläger kommen?
Da würde ich nie ausschließen. Also wir kennen jetzt auch nicht die genauen Fälle, aber es kann durchaus sein, dass etwas passiert ist, was wirklich gravierend ist, dass sie wirklich Kunden sozusagen aktiv aufgenommen haben. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Also dann muss ich sagen, haben wir eine riesige Staatskrise, weil dann die Kantone im Prinzip haftbar sind. Und dann wird es also ganz ungemütlich. Aber ich kann das nicht ausschließen. Dieser Fall hat erst angefangen. Die Dynamik ist unglaublich groß im Moment.
Sie sagen eine Staatskrise. Warum eine Staatskrise, Tobias Straumann?
Ja, es sind Staatsbanken. Wenn jetzt die Zürcher und Basel Kantonalbank da in diesen Strudel gerät, dann das ist nicht mehr wie Wegelin. Es könnte sein, dass die US-Behörden da zurückhaltender sind, weil sie dann eben größere Verstimmung verursachen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie das weiter eskalieren.
Das heißt, am Schluss müssen dann die Bürgerinnen und Bürger für die, sagen wir es mal vorsichtig, unsorgfältige Politik der Kantonalbanken haften.
Ja, es könnte sein, dass eben diese Banken nachher Probleme haben, mit ihren Korrespondenzbanken in den USA weiterhin Austausch zu haben. Das ist das Entscheidende. Die müssen ja Zugang haben zum Dollarmarkt. Und dafür brauchen sie, oder haben sie eine Bank oder mehrere Banken in den USA, die ihnen diese Verbindung herstellen. Das war auch für die Wegelin das Hauptproblem. Und wenn das natürlich, wenn eine Anklage kommt, dann werden diese Korrespondenzbanken nicht mehr in der Lage sein, diesen Dollarfluss zu garantieren. Dann wird es dann sehr schwierig. Weil dann eben, dann ist, was machen diese Banken? Die können dann nicht so einfach wie die Wegelin einfach die guten Kunden rausnehmen und dann nur noch eine Hülle haben, wo sie die wenigen problematischen Fälle drin haben. Das wäre sehr, sehr ungemütlich.
Ungemütliche Situationen. Nochmal die Rolle der Politik, Tobias Straumann. Wir haben ja das bei den Holocaust-Geldern gesehen. Wir haben das auch im Fall UBS gesehen. Wir haben das in der ganzen Finanzkrise gesehen. Die Politik, die Finanzmarktaufsicht und zum Teil eben auch der Bundesrat scheinen sich da doch ein Stück weit immer taktisch zu verhalten. So zumindest nimmt man es wahr in der Öffentlichkeit. Man bekennt sich weder auf die eine noch auf die andere Seite. Ist das, wie das in den Medien ja jetzt auch doch immer wieder moniert wurde, eine Art Durchwurstelpolitik, die letztlich nicht zu einem guten Ziel führen kann?
Also ich habe mir nur überlegt, wie würde ich in dieser Situation mich verhalten. Ich glaube auch, wenn ich so divergierende Interessen habe, sowohl bei den politischen Parteien wie beim Bankensektor und dann auch auf der anderen Seite, der US-Seite, nie genau weiß, was der nächste Zug ist, glaube ich, ist es sehr schwierig, eine saubere Strategie hinzulegen. Und meine Politik ist zu 99% ist Durchwursteln. Also das, also die großen Würfe, wo man einen Plan hat und das dann umsetzt, ist ja eher, da hat man eher schlechte Erfahrungen gemacht. Also, und da die richtige Linie zu finden, ist also sehr, sehr schwierig. Und ich würde jetzt zuletzt die Bundesbehörden als Hauptschuldige ausmachen.
Es werden weitere Klagen folgen, sogar die Kantonalbanken können ins Visier kommen. Es ist klar, die Schweiz steht auf der Agenda der US-Behörden. Wenn jetzt, wie Sie gesagt haben, dieses Bankgeheimnis nicht mehr existiert, Tobias Straumann, was ist denn eigentlich dieser Bankenplatz, dieser Finanzplatz Schweiz noch, wenn dieses Bankgeheimnis nicht mehr ist?
Das ist sehr schwierig zu beantworten, aber man kann sicher davon ausgehen, dass es schrumpfen wird. Die Frage ist dann einfach, ob die Schweizer Banken dann mit anderen Vorzügen, Stabilität der Währung, Stabilität der Politik, gute Dienstleistung, technische Infrastruktur und so weiter, ob sie damit sich doch halten können in diesem Geschäft. Aber ich gehe, also man muss ehrlich sein, also wenn das ganz wegfällt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir so groß bleiben in der Finanzszene. Da wird schon ein Schrumpfungsprozess in Gang kommen. Da werden auch weniger Steuergelder fließen und das wird man merken, das ist klar.
Das Bankgeheimnis hat uns Reichtum, Wohlstand und Arbeitsplätze gebracht.
Ja, so, da, auf jeden Fall, wobei ich, wenn ich jetzt historisch argumentieren darf, würde ich nie sagen, dass der Schweizer Reichtum darauf beruht. Wir waren schon vor 100 Jahren, als dieses Geschäft noch relativ klein war, gehörten wir zum obersten Drittel der Welt, was das Pro-Kopf-Einkommen anbelangte. Und auch in der Zwischenkriegszeit, wo sehr schwierig war für viele Länder, hatten wir eine ausgezeichnete Industrie. Vor allem die Maschinen- und chemische Industrie war sehr kompetitiv. Und ich glaube, wir wären auch ohne Bankgeheimnis, wären wir heute ein sehr reiches Land. Und man muss sich auch manchmal fragen, oder was hat die Entwicklung der Vermögensverwaltung auch verhindert? Was ich beobachte, habe, ist zum Beispiel viele Ingenieure, die haben nach ihrer Ausbildung an der ETH, sind die nicht in die Industrie gegangen, sondern in den Bankensektor und haben eigentlich ihre Ausbildung in dem Sinne gar nicht mehr gebraucht. Und das sind natürlich auch Kosten. Wenn ich Humankapital in einen Sektor abziehe, der eigentlich auf Zeit sehr, sehr große Überlebensprobleme hat. Das kostet dann auch. Also man müsste da eine viel kompliziertere Rechnung machen, wenn man herausfinden möchte, was uns die Vermögensverwaltung in den letzten 50 Jahren effektiv gebracht hat.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.